Okay, ja, guten Morgen allerseits. Freut mich, dass trotz der zugegebenermaßen etwas frühen Stunde doch sehr viele Leute erschienen sind. Ja, wie bereits angekündigt, der Vortrag handelt von dem One Laptop per Child Projekt. Vielleicht ganz kurz zu mir. Mein Name ist Christoph Derndorfer, ich bin im richtigen Leben Student an der Technischen Universität in Wien, wo ich Informatik studiere, bin über mehrere Umwege und andere Projekte im Endeffekt bei One Laptop per Child Österreich, einer Gruppe, die in Wien gegründet worden ist, circa vor 8 Monaten mittlerweile, gelandet, und wir haben uns sozusagen der Unterstützung des OLPC-Projekts verschrieben, unter Anführungszeichen, auf jede vernünftige erscheinende Art und Weise irgendwie, was natürlich sehr, sehr viel ist, aber dazu später noch. Gut, was ist das OLPC-Projekt? Sehen zwar alle immer den Laptop, aber was ganz wichtig ist, dabei zu verstehen, es ist wirklich ein Bildungsprojekt. Und nicht nur irgendein Bildungsprojekt, sondern eines der ambitioniertesten Bildungsprojekte weltweit momentan. Gut, ich werde heute über drei Sachen sprechen. Einerseits mal ganz kurzer Abriss eben über die Bildungskomponente und Bildung für morgen, oder wie es zumindest wir und manche Leute vorstellen. Dann der Hauptteil natürlich über das One Laptop per Child-Projekt selber. Und der dritte Teil wird wirklich sein, was kann man tun, was kann jeder von euch beitragen sozusagen, um das Projekt zu verbessern und sonstige Sachen mitzumachen. Gut, erst einmal Bildung für morgen irgendwie. Wir haben das irgendwie auf den sehr netten Satz zusammengefasst, der auf irgendeinem Zitat basiert, weiß jetzt leider nicht mehr von wem. Heute werden Kinder mit Methoden von gestern für morgen vorbereitet. Wenn wir uns ehrlich sind, dann wissen wir alle nicht, was für uns, für unsere Kinder in 15, 20, 30, 40 Jahren mal an Fähigkeiten, an Methoden und so weiter nötig sein wird, um in Projekten, im wirtschaftlichen Bereich, auf Universitäten und so weiter wirklich durchzukommen. Das heißt, das Einzige, was man eigentlich machen kann, ist, die Leute wirklich so gut wie möglich darauf vorzubereiten, und dass es mit Methoden wie gestern, weil im Endeffekt ist so, dass Großteil der Leute, genau wie da jetzt, die frontal zusehen, wie irgendwer frontal unterrichtet, so sieht es in den Schulen heute aus, und so hat das eine Generation unserer Eltern und Großeltern eigentlich nur ausgesehen. Also ob das wirklich die allerbeste Methodik ist, sei mal dahingestellt. Wenn man sich das irgendwie anschaut, wie das dann in verschiedenen Schulen, wie da zum Beispiel Nigeria aussieht, dann sitzen in einer Klasse nicht auf einmal 30 oder 35 Kinder, sondern 100, 120 oder 150. Dass da von der Bildung nicht mehr sonderlich viel übrig bleibt, ist irgendwie relativ klar. Jetzt, was für uns heute irgendwie selbstverständlich ist, egal ob man im Schulbereich ist, im universitären Bereich oder bei einer Firma arbeitet oder sonstige Sachen macht, sind verschiedene Plattformen wie, gut, Google brauche ich nicht erwähnen, YouTube und Wikipedia brauchen auch, glaube ich, keine wirkliche Einführung. Moodle als E-Learning-Plattform wird an verschiedensten Universitäten, Instituten und so bereits sehr erfolgreich eingesetzt. Peer-Learning, also wirklich in Gruppen gemeinsam Sachen machen, sich selber gegenseitig inspirieren, irgendwie die besten Leistungen zu bringen. OpenCourseWare vom MIT ist eigentlich auch eine recht bekannte Plattform, wo das MIT sehr viele seiner Kurse vollständig ins Internet stellt, also sowohl die ganzen Unterlagen, also Audio-Recordings, Video-Recordings und so weiter, und man kann dann wirklich einige der besten Vorlesungen, die es momentan vor allem im naturwissenschaftlichen Bereich gibt, zu Hause vor einem Computer mitverfolgen. Connections ist auch eine sehr schöne Plattform, wo man mit verschiedenen Lehrmodulen sozusagen Inhalte zusammenstellen kann, zu überlegen kann, wie man die präsentiert und so. Es sind eigentlich Sachen, die heute schon große selbstverständlich sind irgendwie. Was jetzt ganz wichtig ist, ist wirklich die Frage, was ist morgen? Und wie bereits am Anfang erwähnt, muss man eigentlich ganz ehrlich sein und höchstwahrscheinlich, oder die wenigsten von uns wissen wirklich, was morgen kommt, und muss man sich dann überlegen, was man da wirklich tun kann irgendwie. Eine der Sachen, die bei uns aber allen relativ klar ist, ist, dass eigentlich Computer oder Laptops wirklich sehr grundlegende Werkzeuge sein werden für die Bildung von morgen. Da gibt es von David Carvalho, der bei OLPC unter anderem für Südamerika verantwortlich, ein sehr schönes Zitat irgendwie: Laptops sind eigentlich sozusagen Bleistift und Papier für das digitale Zeitalter. Also nicht Laptops als Selbstzweck, als Laptops, sondern wirklich als Werkzeug für Bildungsinhalte, Präsentation, Methodiken. Gut, das bringt mir gleich zum direkten, konkreten One Laptop per Child Projekt. Wie bereits vorher erwähnt, ist da auch das Massachusetts Institute of Technology, kurz MIT, federführend. Und das Interessante an der ganzen Sache ist, es sehen so viele Leute den Laptop, und es haben viele Leute die Entwicklung des Laptops und des Projekts in den letzten 2, 3 Jahren verfolgt irgendwie. Aber es gibt in dem Bereich, vor allem am MIT, bereits seit den 60er Jahren Überlegungen, was man machen kann, wie man mit der Hilfe von wiederum digitalen Werkzeugen irgendwie Bildung für Kinder und vor allem Bildung für Kinder, vor allem in eher unterentwickelten Regionen der Welt, zugänglich und verfügbar machen kann. Was man da sieht, ist die Zeichnung oder Skizze vom sogenannten Dynabook. das eben in den 60er Jahren konzeptuell entwickelt worden ist. Und was sehr interessant ist, dass sehr viele der Leute, die damals involviert waren, wie Simon Pepper und Alan Kay, die manche von Ihnen vielleicht da als Miterfinder vom Lego Mindstorm etwas sagen werden, heute nur in das Projekt involviert sind. Das heißt, das ist jetzt nicht was, was jetzt ganz schnell vor 3, 4 Jahren aus dem Boden gestampft worden ist, sozusagen. Die Laptops, die Sie da vorne sehen, sind sozusagen wirklich momentan das höchste und beste Produkt an Entwicklung, die Sie eben bereits seit den 60er Jahren dahin zieht. Gut. Weiter ist eben ganz wichtig, wie der Name schon sagt, wirklich one laptop per child. Jedes Kind bekommt einen Laptop. Und was ganz wichtig dabei irgendwie ist, ist nicht irgendein Laptop, sondern es ist ein ganz besonderer Laptop. Ich habe da ein paar Impressionen irgendwie festgemacht, sozusagen von den verschiedenen Features. Es ist natürlich viel besser, sich das Ding nachher in Person anzusehen irgendwie. Aber es ist, wie gesagt, nicht irgendein Laptop und auf die besonderen Fähigkeiten davon werde ich jetzt dann nachher noch genauer zu sprechen kommen. Wiederum, jedes Kind bekommt einen Laptop. Und jedes Kind bekommt einen Laptop und kann ihn behalten. Es ist sein Eigentum. Das ist mal ein ganz riesiger Unterschied, wenn es da abgeschnitten ist, zu sehr vielen anderen Projekten, wo zwar Laptops irgendwie in den Klassen eingesetzt werden, aber vielleicht nur zu bestimmten Zeiten und es ist eigentlich nur Schuleigentum und so weiter. Es ist wirklich ganz wichtig, dass das Kind bekommt den Laptop und es gehört ihm. Das ist mal ein riesiger Unterschied zu anderen Projekten. Und das Schöne ist, sie sind untereinander drahtlos vernetzt. Ich werde noch näher darauf zu sprechen kommen später, aber Sie kurz gesagt, sind ein Mesh-Netzwerk, wo ich keine Infrastruktur wie Access Points, Router und so sonstige Sachen brauche, sondern die vernetzen sich autark untereinander und bilden damit wirklich ein Netz. Und das Schöne ist, man kann damit alle möglichen Inhalte teilen. Und wann, das ist leider technisch noch nicht ganz realisiert, aber die Idee ist, dass wenn einer dieser Laptops, die sozusagen in der Reichweite von diesem Netzwerk sind, Zugang zum Internet oder jeder anderen Online-Ressource hat, dann wird das automatisch geteilt und weiterverbreitet. Das heißt, auch wenn jetzt irgendein Laptop, der jetzt nicht in direkter Reichweite vom originalen Internetzugang ist, sondern nur über mehrere Zwischenstationen geht, hat er trotzdem einen Internetzugang. Gut, es nennt sich zwar $100-Laptop-Projekt, aber der aktuelle Preis liegt pro Stück circa bei $188. Wieso $188 und nicht die anvisierten $100? Einerseits, weil sehr viele Länder, wie zum Beispiel Brasilien, die sehr starkes Interesse an dem Projekt gezeigt haben, einiges an Hardware-Upgrades gefordert haben im Vergleich zur original geplanten Version. Und vor allem, weil die großen Stückzahlen, die dann mittelfristig den Preis einiges drücken werden, momentan noch nicht erreicht worden sind. Aber man rechnet damit, dass in circa 4 Jahren der Stückpreis für den Laptop, für die Hardware, so wie er da steht, auf circa $50 gefallen ist. Gut, wenn viele Leute irgendwie den Laptop sehen, irgendwie denken sie, ja, das ist so ein Spielzeug irgendwie. Also wenn ich für jedes Mal, dass er sagt, Spielzeug im Zusammen mit dem Laptop einen Euro kriegen würde, dann müsste er nicht dastehen, dann würde er irgendwo herumliegen in Südamerika oder so. Das aber ganz wichtig ist, kein Spielzeug. Es ist nicht ein Fisher-Price-Computer, den man bei Toys R Us kaufen kann. Und der Grund ist, so der Preis eben so gering ist. Es ist nicht, weil das Second-Hand-Ware ist oder weil das eben irgendwas Kleines billig ist, sondern weil es ein absolutes Hightech-Produkt ist. Ein absolutes Hightech-Produkt, das einfach das Ergebnis von wirklich einem ganzheitlichen Designansatz irgendwie ist. Man hat sich wirklich überlegt, was für Werkzeug braucht man im Sinne eines Laptops, wenn man zum Beispiel in der Mongolei, in Peru, in Nigeria etc. mit einem Laptop für Kinder was machen will, vor allem im Bildungsbereich eben. Und das sozusagen, was da herausgekommen ist. Gut, ein kurzer Überblick über die technischen Aspekte. Eines der absoluten Highlights ist auf jeden Fall das neuartige Display. Ein paar von Ihnen haben das unten eh schon betrachten können. Es ist einerseits einmal ein Farb- und ein Schwarz-Weiß-Modus möglich. Das Schöne ist, beim Schwarz-Weiß-Modus wird sozusagen die Hintergrundbeleuchtung abgeschalten. Und ich verwende das ganze Umgebungslicht, um zurückreflektieren und habe dann wirklich einen sehr scharfen Display bei einer Auflösung von 1200x900 Pixel. Auf 7 Zoll sind das knapp 200 dpi. Es ist wirklich besser als jeder andere Laptop oder jeder andere Bildschirm, den man momentan bekommt und ist wirklich hart de facto Druckqualität. Klingt jetzt alles schön und gut, Sie müssen es nachher wahrscheinlich in Persona anschauen, damit Sie es wirklich glauben, aber ist sehr cool. Ich mache es mittlerweile so, dass ich viele meiner Universitätsfolien, die ich halt immer wieder brauche, nur auf dem Laptop lese, weil ich bin jetzt mittlerweile verwöhnt und ich kann die eigentlich auf meinem eigenen Display mittlerweile nicht mehr anschauen. Ganz wichtig ist auch nur, der Stromverbrauch ist sehr gering. Also ohne diese Hintergrundbeleuchtung reden wir von ca. 0,1 Watt und mit der Hintergrundbeleuchtung maximal 1 Watt. Also das ist substanziell weniger als sonstige Laptops, die es am Markt gibt. Und was noch sehr interessant ist, hinter dieser Abkürzung G-Con-Chip verbirgt sein eigener Display-Controller. Und das Schöne an dem, das ist sozusagen die Steuereinheit, die den Bildschirm ansteuert. Was ich machen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel PDF lese oder eine Website, wo ich einen statischen Inhalt habe, sobald die Seite sozusagen statisch ist, kann das System sozusagen komplett in einen Suspend-Modus, also sehr, sehr niedriger Stromverbrauch geschickt werden. Nur der Display-Controller halt, nur die Einheit, die ich jetzt sozusagen sehe, drinnen im Speicher, Und das ganze System liegt eigentlich schlafen und ist im Standby-Modus. Und sobald ich auf den Knopf drücke, dass ich auf die nächste Seite gehe, wacht es aus dem Standby-Modus, lädt die nächste Seite, geht wieder runter. Durch solche Ansätze kann man halt wirklich einen sehr geringen durchschnittlichen Stromverbrauch realisieren. Was steckt sonst noch an Hardware drinnen? Das ist auf der CPU-Seite mein AMD Geode Lake 700. Der läuft da mit 433 MHz und hat dabei einen maximalen Stromverbrauch von ca. 0,8, 0,9 Watt. Also auch wirklich sehr, sehr wenig. Also vielleicht als Vergleichszahlen dazu, ich habe letztens einmal die Spezifikationen vom Apple iPhone gelesen und dort wird mit einem maximalen Stromverbrauch von 7,9 Watt gerechnet. Also nur damit wir wissen, was für Dimensionen wir uns bewegen. Als Arbeitsspeicher kommen 256 MB RAM zum Einsatz. Anstatt einer Festplatte gibt es 1 GB Flash-Speicher. Wieso Flash-Speicher? Mechanische Festplatten sind eine der fehleranfälligsten Komponenten in Laptops dieser Tage. Und wenn ich davon ausgehe, dass Kinder das Gerät vielleicht fallen lassen, dass wir uns in Temperaturen bewegen, die von minus 30 Grad, wie momentan in der Mongolei, bis plus 55 Grad irgendwo in Nigeria in einer Schule gehen, dann sind einfach Festplatten viel zu fehleranfällig, abgesehen davon, dass sie einfach viel zu viel Strom verbrauchen. Was Ein- und Ausgabe betrifft, haben wir 3 standardmäßige USB-Anschlüsse, einen SD-Kartenslot, damit man potenziell Inhalte weiter vermitteln kann oder zum Beispiel den Speicher erweitern kann mittelfristig. Und Audio-Ein- und Ausgang. Und das Schöne ist, beim Audio-Eingang, das ist ein ganz spezielles Design. Man kann mit dem nicht nur ein Mikrofon verwenden, sondern alle möglichen Arten von Sensoren. Wir sind jetzt nächste Woche auf der CeBIT in Hannover und der Kollege wird uns für 30 Cent verschiedene Sensoren bauen. Das heißt Temperatursensoren, Drucksensoren. Potenziell kann man natürlich auch Sachen wie Photovoltaik-Sensoren und so machen. Und man kann dann wirklich die Sensorwerte direkt darauf auslesen. Beziehungsweise in Amerika gibt es zum Beispiel auch noch sehr interessante Ansätze. Eine Gruppe hat zum Beispiel ganz ein ganz simples Oszilloskop damit entwickelt irgendwie. Ich weiß nicht, ihr als Kind habt zumindest mit so einem Cosmos-Baukasten, ich weiß nicht, die Spannung in Zitronen gemessen und lauter so Späße. Kann man damit alles machen. Die University of Chicago arbeitet momentan an einem ganz simplen EKG-Produkt. Das ist sozusagen die Software und Sensoren, die einfach diesen Laptop verwenden. Also wirklich sehr, sehr interessante Features, die man in keinen anderen Laptops findet. Weil ich vorher bereits das Netzwerk angesprochen habe, es kommt der 802 FS Marvel Chip zum Einsatz, der eben dieses Mesh-Netzwerk bildet. Und das Schöne an dem Ganzen ist, der hält dieses Netzwerk aufrecht, sozusagen auch wenn ich den Computer de facto abschalte. Aber das heißt, das Knoten im Netzwerk, um Pakete weiterzuleiten, bleibt da einfach erhalten. Und das ist natürlich sehr, sehr schön. Das heißt, wenn ich jetzt das Ding jetzt in meinen Rucksack gebe und de facto abschalten und dann nach Hause gehe, das Netzwerk bleibt auf diesem Weg aufrecht und ist natürlich schon ein sehr nettes Feature. Vor allem, weil, wie gesagt, auch nicht diese ganze Infrastruktur, die nicht nur kostet und Strom verbraucht, sondern die natürlich auch gewartet werden muss, administriert werden muss, die brauche ich einfach nicht. Das ist wirklich, steckt alles in den Geräten drinnen. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, um auch wieder zu sehen, was für wirklich Hightech-Produkt das Ganze ist, ist, wenn man die Reichweite dieser Laptops anschaut, einfach was sozusagen, was für Verbindung bekomme ich zusammen zwischen 2 Laptops, hat es zum Beispiel Tests gegeben im Outback von Australien, natürlich optimale Bedienungen, keine anderen Wellen, keine Gebäude und so weiter in der Nähe, aber da hat man nur Verbindung über 2 Kilometer zusammenbekommen. Also ist mir einiges mehr, als man jetzt mit normalen Laptops irgendwie erreichen könnte. Und was auch noch drin ist, ist ein Mikrofon und eine Kamera. Der Daniel, der Kollege von mir, der auch später einen Vortrag über die Programmierung für diesen Laptop und nur mit mehr Details über die Software halten wird. Und ich war gestern in einer Schule hier in Chemnitz und zuerst einen kurzen Vortrag gehalten und sind dann nachher draußen im Schulhof gesessen und sind auf einmal so, wenn 7-, 8-jährige Kinder herkommen und, was ist denn das? Cool, ja, Laptop, grün, was für Kinder, wow, muss ich ausprobieren. Und wir haben ihnen gezeigt, dass sie damit Fotos machen können und Videos und waren unglaublich begeistert. Also, das eine Kind wollte dann eigentlich nicht mehr in den Unterricht zurückkommen, weil es einfach so begeistert war, Fotos von sich zu machen, von uns zu machen, von der Schule, von den Freunden und so weiter. Also auf jeden Fall ein sehr nettes und beliebtes Feature, ganz abgesehen davon, dass man natürlich basierend darauf auf auch Videoconferencing und sonstige Sachen machen kann. Man kann mit der Kamera zum Beispiel Projekte, keine Ahnung, im Biologieunterricht machen, so ich dokumentiere meine Schule und meine Umgebung mit den Sensoren dazu, schaue ich vielleicht wöchentlich einmal nach, wie es für Temperatur mein Schulteich hat und so weiter. Also wirklich ein komplett ausgestattetes Gerät. Gut, eine Frage, die wir immer wieder bekommen, steht da oben, wo ist die Kurbel? Die meisten von Ihnen können sich sicher daran erinnern, wie das Gerät Anfang 2005 zum ersten Mal vorgestellt worden ist, damals mit dem UNO-Generalsekretär Kofi Annan. Schön grün und diese geile gelbe Kurbel, ja, und ja, wo ist die jetzt? Da ist sie leider nicht mehr. Na, es hat sich herausgestellt, dass sie einfach mechanisch zu viel Belastungen auf das Gehäuse ausübt. Und eine der Geschichten, die man sich erzählt, was auch einer der Hauptgründe ist, wieso es nicht mehr zu finden ist, ist, dass bei einer Präsentation vor der Weltpresse im Kofi Annan diese Kurbel abgebrochen ist. Ja, schaut natürlich nicht so gut aus sozusagen. Aber was ist jetzt der Ansatz, um das Ganze trotzdem energetisch sozusagen autark zu versorgen? Das nennt sich mittlerweile einfach String Generator. Da gibt es ein Foto, das in den OLPC Offices in Boston aufgenommen worden ist. Das Gerät schaut de facto aus wie ein Jojo mit einer 1 Meter langen Schnur, drinnen ein kleiner Generator und daran zieht man einfach, ja, würde vielleicht der Fitness manche Informatiker auch nicht schaden. Und für ca. 1 Minute ziehen kann man einfach ca. 6 Minuten arbeiten. Also ich habe dann, falls das interessiert, ein kleines Video, wo sich ein Kollege von mir mit dem Gerät abrackert und den Laptop auflädt. Ja. Und das ist natürlich sehr, sehr schön. Es gibt da verschiedene Variationen davon. Eines, wo man eine kleine Fußschlaufe hat und dann mit 2 Schnüren anzieht und so weiter. Andere Lösungen, die angedacht sind, sind zum Beispiel Solarenergie. Das heißt, dass ich wirklich auf den Schuldächern zum Beispiel Solarpaneele habe und dann mehrere Laptops da unten auflade. Oder in Indien gibt es ein sehr nettes Projekt, das sie eigentlich an den klassischen Vorbildern von europäischen Mühlen in früheren Jahrhunderten darauf aufbaut. Ist, man hat mehrere Kühe, die treibt man im Kreis an einem Gestänge, in der Mitte hat man einen Generator und damit kann man die Laptops aufladen. Von Biogas und so Sachen ist auch schon gesprochen worden. Das heißt, es gibt wirklich sehr viele innovative Ansätze. Genau, eine Sache, die ich noch fast vergessen hätte, falls Sie sich an alte Nähmaschinen vielleicht von der Mutter oder Großmutter erinnern können, hat es immer dieses lustige Fußpedal gegeben, auf das ich als Kind sehr gerne draufgetreten habe. Sowas gibt es zum Beispiel auch, um dieses Gerät aufzuladen. Gut. Was auch noch sehr wichtig ist, ist, wenn man Geräte und vor allem Computergeräte für Kinder baut und vor allem für Kinder, die, wie gesagt, teilweise sehr, nennen wir es mal, ungemütlichen und eigentlich unfreundlichen Gegenden der Welt unterwegs sind, wie zum Beispiel jetzt Mongolei, Winter minus 30 Grad, peruanische Anden, dann hat man wieder mal einen Regenschauer, irgendwann einmal hohe Luftfeuchtigkeit und so weiter. Das Gerät muss einfach extrem robust sein. Wie gesagt, einerseits natürlich, also wirklich das ganze Gehäuse ist wirklich darauf ausgelegt, dass es sehr, sehr robust ist. Einerseits gegenüber Wasser, es gibt ein sehr schönes Video von der BBC mit dem ehemaligen CTO, also die Mary Lou Jepsen heißt sie, die einen Großteil vom Hardware-Design durchgeführt hat, wo sie stundenlang im strömenden Regen steht, mit dem Gerät arbeitet und das Gerät funktioniert weiter, sie ist batschnass, Kameramann ist batschnass. Aber das heißt, wirklich ein Regenschauer überlebt das Ganze sehr, sehr gut. Das sind dann überlegen, ob wir zum Beispiel für die C-Bit eine kleine Demonstration bauen müssen, wir uns mal schauen, ob wir die Zeit haben, wo wir eine kleine Gießkanne haben und das Ding sozusagen immer wieder gießen. Ja. Ist also sehr schön grün, muss ich sagen, das passt irgendwie dazu. Anderer großer Feind sozusagen von Computern ist immer wieder Staub. Also die meisten Rechner haben das Problem, dass sie einfach dadurch, dass sie ein Lüftungssystem haben, was dieser Laptop auch nicht hat, wird rein passiv gekühlt, wird immer wieder Staub reingesaugt und das ist einer der größten Killer, gerade wenn man afrikanische Gegend anschaut oder eben auch zum Beispiel Wüste Gobi in der Mongolei oder peruanische Anden, wo es teilweise auch sehr trocken ist. Heute das ganze Ding auch sehr gut aus, ist nicht ganz, aber ziemlich hermetisch abgeriegelt und kann damit sozusagen sehr gut umgehen. Es ist auch sehr robust, was Stürze betrifft, also sozusagen nicht ganz militärische Standards, aber sie haben während der Testprozedur von dem ganzen Ding, haben sie einen Roboterarm gebaut, der das Ding immer wieder nimmt und von 1 Meter runterfallen lässt und so weiter. Also überlebt er sehr gut. Der Grund, wieso ich das jetzt mit unserem Modell momentan gerade nicht mache, ist, weil wir es einfach nur für Präsentationen, für andere Messen brauchen, aber das war immer ein sehr nettes Feature, sozusagen das Ding nehmen und fallen lassen einfach. Also würde ich mit meinem eigenen Laptop zum Beispiel nie machen, ja. Gut, genug der Hardware. Über weitere Sachen oder falls es Fragen gibt, die können wir nachher noch besprechen. Was auch noch sehr wichtig ist, ist eben die Software. Man hat sich überlegt, wie kann man wirklich die Software und diesen ganzen Computer einfach sehr einsteigerfreundlich machen. Und nicht nur einsteigerfreundlich im Sinne von einem 6-jährigen Kind, sondern von einem 6-jährigen Kind, das in einem komplett anderen sozialen und kulturellen Umfeld irgendwie unterwegs ist. Wie gesagt, wenn man sich Mongolei oder Südamerika anschaut, das ist ein ganz anderer Denkansatz, als wir das da irgendwie alle haben. Wenn man sich zum Beispiel überlegt, wieso wir uns eigentlich mit Dateien und mit Ordnern und mit Akten und Karteireitern und lots von Blödsinn beschäftigen, dann hat es einfach damit zu tun, dass einfach der Ursprung der Rechner, die wir verwenden, ist einfach Büroautomation. Daher hat man natürlich eine Akte und man hat einen File und man hat einen Folder und lauter so Blödsinn irgendwie. Ob das jetzt der beste Ansatz ist, dass man das irgendwie einem 6-jährigen Kind, wie gesagt, in Uruguay zum Beispiel erklärt, sei mir dahingestellt. Glaube ich persönlich nicht. Was man sich dazu ausgedacht hat, ist ein Ding namens Sugar, das ist sozusagen eine komplett neuartige Benutzeroberfläche, wo ich jetzt ein paar Elemente mal erklären werde. Das ist, abgesehen von dem abgeschnittenen unteren Teil, sozusagen der Homeview, sozusagen die Ansicht, mit der man startet. Was da unten sein sollte, ist eine Liste der bereits installierten Activities. Das ist auch ganz wichtig, im Kontext von einem Gerät spricht man nicht von Applikationen oder von Programmen, sondern von Aktivitäten. Das ist nicht nur eine Namenssache, sondern es ist ein kompletter Unterschied. Die Aktivitäten sind was, was ich einfach gemeinsam machen kann. Aktivitäten sind was, was ich aufhören kann und wieder fortsetzen kann. Das heißt, ich beschäftige mich im Kontext von einem Gerät zum Beispiel nicht mit Dateien und Ordnern und so einem Blödsinn, wie gesagt, sondern mit Aktivitäten, die ich beende und die kann ich fortsetzen. Und wenn einfach gerade im Lernen und beim Spielen und so weiter Kollaboration, Zusammenarbeit und so sehr, sehr wichtig sind, kann ich das jetzt auch in meinem Kollaborationskontext machen. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel mit Daniel anfangen und ein Dokument schreiben und morgen treffen wir uns wieder und wir können gemeinsam an einem Dokument wieder weiterschreiben. Das sind sehr, sehr nette Features einfach. Gut, was da in der Mitte gibt, ist sozusagen da ein Kreis mit den ganzen laufenden Applikationen darin, oder Activities, jetzt sage ich selber Applikationen, dann unten Batterie, die Anzeige Netzwerkstärke, und was man oben sieht, sind die vier verschiedenen Ansichten, die es auf das Gerät gibt. Das ist sozusagen der Homeview, der zweite von rechts. Ganz rechts oben zu sehen ist sozusagen wirklich, wenn ich jetzt eine laufende Aktivität habe. Der links davon, das mit den drei Punkten, ist sozusagen die Freundschaftsansicht. Da sehe ich jetzt alle meine Freunde und kann sie halt einladen, auch zu verschiedenen Aktivitäten, oder ich kann auch meinen Klassenverband aufnehmen und so weiter. Und ganz drüben, das kommt dann, glaube ich, später noch, habe ich noch eine Netzwerkansicht. Genau, das ist nur das Journal, wo ich eben, wie gesagt, ich spreche nicht von Dateien und Speichern und Laden und so, von Aktivitäten, die ich fortsetzen kann. Also da sehe ich, irgendwer hat einfach ein unglaublich schönes Bild von einem Fisch gezeichnet. Ja. Man sieht auch daneben, mit wem ich das zusammen gemacht habe. Ich kann das auch jeweils taggen und dann Favoriten dazu fügen und ich kann das Ganze einfach auf Resume fortsetzen. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Da sehe ich eben, ich kann das dann nur weiterschicken an meine Klasse, an meine Freunde und so weiter. Was da ist, ist sozusagen die Netzwerkansicht. Was da sehe, in der Mitte ist mein schönes XO-Männchen. Dann das sind verschiedene Netzwerke. Das sind verschiedene Personen. Und da sehe ich da zum Beispiel, dass irgendwer in einem Textdokument arbeitet und das hat er freigegeben. Und das Schöne ist, wenn er es freigibt, dann kann ich mir einfach einklinken und mit ihm mitschreiben. Sozusagen, wie Sie das vielleicht alle kennen, von Google Docs und ähnlichen Lösungen. Und mittlerweile ist es im Office ganz gut integriert drinnen. Nur das Schöne ist, ich brauche da nicht irgendeine Mega-Software dahinter, ich brauche da jetzt keinen Login und so weiter, sondern vor drei Klicks und man kann gemeinsam an einem Dokument schreiben oder man kann eben gemeinsam zeichnen, man kann gemeinsam spielen, Musik machen etc. Jetzt natürlich wäre auch immer wieder die Frage gekommen, ja, kannst du dann jeder einklinken? Ich habe natürlich schon die Möglichkeit, dass ich auch explizit irgendwen einlade für eine Aktivität irgendwie. Also es ist nicht das totale Chaos dann. Gut, weil ich bereits gesagt habe, es ist eigentlich ein Bildungsprojekt und ich bin jetzt trotzdem nur sehr Fokus sehr auf den Laptop-Server-Gerät gelegt. Jetzt will ich ein bisschen über die Bildungsseite von dem Ganzen sprechen. Was wirklich sehr tief integriert ist in dem ganzen System, ist der Ansatz vom konstruktivistischen Lernen. Vereinfacht gesagt ist es sozusagen die Idee, dass man eigentlich sehr viel besser lernt, weil es ein natürlicher ist, einfach indem man herumspielt, herumexperimentiert und das Ganze nicht einfach frontal von wem vorgetragen wird, von einer Autorität, der dann alles glauben muss, darf oder kann oder was auch immer, sondern ich versuche Sachen wirklich spielerisch selber herauszufinden. Wie gesagt, die Leute, die da jetzt dahinter stecken, meinem Laptop wie der Alan Kay und der Simon Pepper, beschäftigen sich seit 30, 40 Jahren damit. Wie gesagt, zum Beispiel Lego Mindstorm ist von ihm miterfunden worden und da gibt es wirklich sehr viele interessante Projekte in dem Bereich. In dem Laptop äußert sich das damit, dass man wirklich gemeinsam lernen kann, gemeinsam spielen kann, gemeinsam kreativ sein kann und das wirklich auf eine ganz einfache Art und Weise. Wie bereits erwähnt, es handelt sich um Activities, ich habe da mehrere aufgezählt, die großes eh bereits erwähnt habe. Und es ist wirklich um Learning by Making, also selber Sachen zu machen, wäre ja die Idee ist, wenn ich jetzt einfach frontal die Sachen immer nur höre, geht das Großes der Zeit beim einen Ohr rein und beim anderen Ohr raus. Wenn ich mich wirklich hinsetze und selber damit beschäftige, mit meinen Freunden, mit meinen Kameraden, dann wirklich arbeite irgendwie, dann ist die Chance, dass ich irgendwie verstehe, sehr, sehr viel besser. Das Schöne ist, wir sind ja auf den Chemnitzer Linux-Tagen, auf der Software-Seite ist alles komplett Open Source. Und das Schöne ist natürlich nicht nur, dass mit jeder mitschreiben kann und so weiter, sondern es kann sich wirklich jeder einfach beteiligen, auch indem er zum Beispiel Ideen, Konzepte und sonstige Sachen einbringt. Und was ganz wichtig ist, ist nicht nur die Software Open Source, sondern auch die Hardware. Man muss ja anmerken, es sind 99,9% frei. Der Netzwerk-Chipsatz ist momentan nur die Firmware, die draufläuft, ist nur Closed Source. Da gibt es natürlich alle möglichen Aktivitäten, um das mittels Reverse Engineering und so weiter zu ändern, sozusagen diesen Zustand. Das ist momentan noch nicht offen, aber es gibt auch das Versprechen, dass sozusagen, und da wird momentan in Amerika sehr stark daran gearbeitet, da ein vernünftiges Lizenzgerüst im Sinne der GPL und so weiter aufzubauen, damit das auch rechtlich bildend ist, dass sozusagen wirklich jedes Land, das die Kapazitäten dafür hat, sozusagen in 2 Jahren hergehen kann und das Ding einfach selber nachbauen kann. Also das ist nicht irgendwie groß gehütetes Geheimnis, sondern ihr kriegt dann einfach die Liste mit euren Komponenten bis zum letzten kleinen Widerstand, die Schaltungspläne und so weiter. Also wirklich ja die Hardware ist offen. Gut, was haben wir da noch? Eben nachdem das Ganze ein sehr offenes Projekt ist, können sich wirklich alle beteiligen. Wie bereits ganz am Anfang kurz erwähnt, hat sich in Österreich im Juni letzten Jahres eine kleine Gruppe gefunden von Leuten, eben olpc.at, die sozusagen der Unterstützung dieses Projekts verschrieben haben, und ich möchte jetzt ein paar der Sachen, die wir machen, einfach kurz vorstellen, oder beziehungsweise die andere Leute auch gemacht haben. Als erstes mal gibt es mittlerweile mehrere europäische Grassroots-Organisationen. Also ich glaube, mittlerweile gibt es in den meisten Ländern Europas irgendwelche Organisationen, sowohl in Deutschland, Kroatien, Frankreich, der Schweiz, Holland, Dänemark, Rumänien etc. Das heißt, es gibt wirklich mittlerweile in sehr vielen Ländern lokale Organisationen, die eben das Projekt auf vielfältige Art und Weise unterstützen, durch Präsentationen, durch Medienarbeit, durch Software schreiben, durch Dokumentation schreiben, durch Bildungsinhalte überlegen, durch Konzepte überlegen, etc. etc. Es gibt wirklich sehr viele Möglichkeiten, sich daran zu beteiligen. Ein paar der Sachen, die zum Beispiel schon passiert sind, ist, dass das österreichische Bildungsministerium angekündigt hat, Ende dieses Jahres, also wahrscheinlich im Herbst 2008, wirklich ein Pilotprojekt zu starten mit 100 Schülern in 4 verschiedenen Volksschulen in Österreich. Und das wäre dann wirklich der erste europäische Pilotversuch an dem Ganzen. Und dem wird noch sehr viel gearbeitet. Natürlich, wenn man sich mit der Politik beschäftigen muss, dann dauern Sachen oft sehr viel länger und das ist nicht immer ganz trivial. Aber das schaut auf jeden Fall trotzdem sehr gut aus momentan. Gut, verschiedene andere Projekte, da habe ich einfach mal eine Liste, ein paar der interessantesten Sachen, die wir gemacht haben. Oben eine Laptop-Tasche, die Helga aus unserer Gruppe hat eine sehr, sehr coole Tasche, wirklich designt und genäht, extra für einen Laptop, läuft unter dem Namen Hänsel und Gretel, ist in Amerika sehr beliebt gewesen. Wir waren mit einem Kollegen vor Weihnachten drüben und die Leute waren wirklich alle sehr begeistert. Vor allem das Schöne ist, die Idee daran ist, das ist dann auch Open Source, das heißt, die Schnittmuster werden potenziell dann auf allen Laptops auch mit ausgeliefert. XO-Ball, auf das wir nachher noch kurz zu sprechen kommen, Schicki-Wiki, wenn man auf die offizielle Seite oder die offizielle Wiki des Projekts geht, wiki.laptop.org, eines der beiden Standard-Skins, die zu Hause stehen, sind auch von Helga und Simon aus unserer Gruppe designt worden. Im Mesh-Bereich ist vor allem der Aaron Kaplan, sozusagen der Hauptgründer der Gruppe in Österreich, sehr aktiv und macht halt auf einer sehr Low-Level-Ebene im Netzwerkbereich sehr viele Sachen, von denen ich sehr wenig Ahnung habe. Es gibt einen Head-Tracker, das ist ein sehr interessantes Projekt im Bereich der Accessibility, wo sozusagen die Idee ist, dass man mittels einem kleinen weißen Papier, das sozusagen auf die Brücke zum Beispiel einer Brille klebt und so weiter, den Computer steuern kann. Das funktioniert dadurch, dass ich einfach 4 Infrarot-Leuchtdioden am USB-Port anhänge, dann vor die Kamera, die drinnen ist, nicht belichteten, aber entwickelten Film davor gebe. Das wirkt dann als Infrarotfilter, als mechanischer. Und wenn dann so ein kleines Metallplättchen herum habe und sieht die Kamera sozusagen, wo ich mich im Raum befinde, und da wird jetzt momentan an der Software daran gearbeitet, damit wirklich den Computer steuern kann. Das heißt, statt am linke Mausklick habe ich dann zum Beispiel einfach, muss ich vielleicht 2 Sekunden an einem Punkt bleiben. Also gibt es zwar sehr nette Ansätze. Das XO Image Quiz ist so, wie man es vielleicht kennt, so ein altes Karteikartenspiel, wo man verschiedene Sachen irgendwie anschauen kann. Das heißt zum Beispiel, ich habe eine Karte Europas und die Frage ist dann, wo ist Österreich? Dann habe ich eine Image Map und sozusagen, wenn ich dann auf Österreich draufdrücke, dann sagt es Gratulation, und wenn ich daneben drücke, dann sagt es, nee, nicht so gut. Accessibility-Bereich, wie gesagt, zum Beispiel im Headtracker. Activity Handbook, der Daniel, wie gesagt, wird nachher darüber sprechen, ab 11 Uhr einen Vortrag. Wir schreiben momentan gemeinsam ein Programmierhandbuch dafür, für den Laptop, damit wirklich für Softwareentwickler der Einstieg so leicht wie möglich gestaltet wird. V-Server, anderer Kollege in Wien beschäftigt sich sehr mit dem Security-Konzept, das da drin steht, auch auf einer sehr Low-Level-Ebene. XO-TV, ein Medienkünstler, Spanischer, der bei uns bei der Gruppe in Wien dabei ist, hat die Idee gehabt, beziehungsweise arbeitet schon länger damit, unter dem Namen unter anderem Slum TV, in Afrika zum Beispiel wirklich Streaming-Content verfügbar zu machen, damit so zum Beispiel wirklich ein Kind da einfach ein Video aufnehmen kann und das so an seinen Kollegen streamen kann. Das heißt wirklich im Bereich, oder Radio kann man damit machen, also Community Radio, Community TV, das passiert in dem Bereich. Activity Challenge ist die Idee, einen weltweiten Programmierwettbewerb abzuhalten, der eben so, dessen Ziel es ist, sozusagen Software dafür zu schreiben für den Laptop. Das sind wir momentan noch am Suchen, das ist nicht ganz so leicht von der Logistik und der Organisation und natürlich auch der Finanzierung, aber das ist auch, an was wir arbeiten. Aber da Sachen, die jetzt nur kurz vorstellen will, ist eben zum Beispiel dieses Image-Quiz, genau, da ist zum Beispiel die Frage, welcher dieser Planeten ist Saturn. Wenn ich auf Saturn klicke, dann kriege ich noch nebenbei zum Beispiel zusätzliche Informationen, die in dem Fall, glaube ich, aus Wikipedia zum Beispiel gezogen wird oder sonst lokaler verfügbar ist. Dann XO-Ball ist ein sehr, sehr nettes Projekt gewesen, also im Oktober letzten Jahres ist eine Gruppe von Studenten von einer Fachhochschule in Wien an uns herangetreten und gesagt, ja, wir müssen dieses Semester jetzt ein Informatikpraktikum machen und wir haben nicht Lust, die 150. Datenbank-Applikation zu machen. Ja. Machen wir doch was Lustiges. Also haben sie die Idee gehabt, sie machen das XO-Ball, und zwar, was da passiert einfach, ich habe da einen kurzen Screenshot, ich habe da einen sehr manisch reinschreitenden Ball. Und der hüpft sozusagen physikalisch korrekt, weil eine 2D-Physik-Engine dahinter steckt, sozusagen durch die verschiedenen Levels. Da sieht man einfach, das war wirklich eine Gruppe von 4 Studenten, die sich ein Semester lang hingesetzt haben. Ich glaube, jeder ca. 120 Stunden reingesteckt hat mit Dokumentation und sonstigen Späßen und einfach was sehr Nettes programmiert. Und solche Ansätze gibt es jetzt immer mehr. Es gibt jetzt dieses Semester zum Beispiel an einer Fachhochschule in Oberösterreich bei uns ein Projekt von 8 Studenten, beziehungsweise 8 Studenten arbeiten wahrscheinlich an 3 verschiedenen Projekten. Eines davon wird höchstwahrscheinlich sein, das haben wir in der Konzeptphase, ein interaktiver Bildungsinhalt, wo man zum Beispiel Sachen wie Sonnen- und Mondfinsternissen erklärt. Man kann dann auf Ellipsenbahnen eingehen, auf Tag-Nacht-Verschiebungen, auf Jahreszeiten etc. Das ist ausbaufähig, ja. Oder sonst andere nette Idee ist, weil ich Kreativität schon vorher mehrmals erwähnt habe, ist ein sehr elektrotechnikaffiner Student hat sich in den Kopf gesetzt, er würde jetzt gerne ein sehr kleines Klavier dafür bauen, um $10 einfach. So natürlich nicht so ein volles Klavier, sondern einfach so ein paar Tasten einfach, wo ich dann wirklich den Sound aufnehmen kann. Also sehr, sehr coole Sachen, die man da machen kann. Was habe ich dann nun? Eben den Headtracker, den habe ich vorher kurz erwähnt. Mehrere kleine Sachen, zum Beispiel der Chris aus unserer Gruppe hat eben XO-Get geschrieben, das ist sozusagen ein minimalistischer Paketmanager sozusagen für einen Laptop, der aber sehr, sehr gut funktioniert und mittlerweile eine von den 2 offiziell anerkannten Methoden ist, um sozusagen neue Software darunter zu bekommen. Hat sich natürlich sehr gefreut. Eine kleine Process-Monitoring-Software und eben XO-TV habe ich eh schon erwähnt vorher. Okay, aber es gibt noch sehr viel zu tun. Wie man das sieht, der Simon hat zu mir hingesetzt aus unserer Gruppe und hat mal in einer halben Stunde mal ein paar der Ideen, die er gehabt hat, irgendwie aufgeschrieben. Ja. Sie wird jetzt nicht auf die neuen Sachen eingehen, manche der Sachen, also er hat das vor zwei Monaten gemacht, werden mittlerweile entwickelt, aber es wird keinen Fahren im Kontext von den Projekten, es gibt wirklich nur sehr, sehr viele coole Sachen, die man irgendwie machen kann. Eben, was genau kann man tun? Einerseits, man kann einfach auf der Software-Ebene arbeiten. Also wie gesagt, wirklich, Bugs fixen zum Beispiel, dann hat man ja die sehr schnell sehr viel Respekt von den Leuten in der Community. Man kann Server eben Activities dafür schreiben, man kann bestehende Activities verbessern, man kann bestehende Activities, die zwar vielleicht unter Linux verfügbar sind, aber eben nicht auf diese Bedienoberfläche angepasst sind, sugarisen, also sozusagen Sugar an die Benutzeroberfläche anpassen. Dokumentation gibt es sehr viel zum Tun, sowohl auf Source-Code-Ebene, als eben zum Beispiel im Sinne von Tutorials und How-Tos, da gibt es wirklich sehr viele Sachen. Hardware habe ich bereits erwähnt, gibt es unter anderem Sachen, wie man kann ein kleines Klavier dazu bauen. Es gibt Ansätze, dass man ein kleines USB-Mikroskop baut, um circa $1 circa in der Preisklasse. Es gibt wirklich sehr viele nette Ideen irgendwie. Natürlich, nachdem es ein Bildungsprojekt ist, gibt es sehr viele interessante und spannende Ansätze, Inhalte, die bereits verfügbar sind und vielleicht nicht interaktiv sind und nicht vernünftig auf Laptops angepasst sind, anzupassen oder ganz neue zu kreieren. Wie gesagt, das Beispiel davor eben zum Beispiel, was über Sonne- und Mondfinsternis zu machen. Und einfach, alle Leute sind immer sehr, sehr dankbar für die verschiedenen Ideen, die man sozusagen wirklich beisteuern kann. Und nachdem es immer ein sehr offener Prozess ist allgemein und es eine sehr große weltweite Community gibt, beziehungsweise mittlerweile immer in Europa sehr viele Organisationen gibt, kann man sich da wirklich sehr, lokal sehr gut einbringen irgendwie. Gut, zusammenfassend, bevor wir dann zu den Fragen übergehen, sozusagen, Bildung muss sich radikal ändern und vor allem, wenn wir von Entwicklungsländern sprechen. Ich habe gerade jetzt sehr aktuell letzte Woche in der Zeitung wieder einen Bericht gelesen von einer Studie, die, ich glaube, 2 österreichische und ein deutscher Pädagoge durchgeführt haben, die ja Korrelation herstellen wollten und das dann erfolgreich getan haben zwischen dem Bildungsniveau in Ländern und wie sich das ändert und wie sich wirklich die wirtschaftliche Situation des gesamten Landes ändert. Und dann mal rausgestellt, aber was oft am ersten Blick nicht glauben wir, ist sozusagen wirklich die Tatsache, dass zum Beispiel Leute einfach eine Grundschulbildung oder das Niveau circa eine Grundschulbildung abgeschlossen haben und noch viel mehr, wenn sie Mittelschule sozusagen abgeschlossen haben, ist eine der wichtigsten Faktoren, was auch die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes weitertreibt, auch die politische, auch die gesellschaftliche. Also ich glaube wirklich, dass Bildung einer der besten Ansätze ist, um Sachen wie die Digital Divide konkret oder allgemein sozusagen wirklich Armut zu bekämpfen beziehungsweise ja, die Situation einfach wohl zu verbessern. Gut, die zweite Sache ist, OLPC ist ein Lösungsansatz. Er ist ganz wichtig irgendwie, also ich würde mir nicht da vorne hinstellen und behaupten, das ist jetzt die Wunderlösung für alle Probleme und wir können damit alle Krankheiten und alle anderen Sachen auch bekämpfen irgendwie. Das ist natürlich nicht. Es ist ein Lösungsansatz, in meinen Augen ein sehr ambitionierter und ein sehr guter Lösungsansatz, aber es gibt natürlich auch viele verschiedene andere Ideen. Und da jetzt irgendwie zu behaupten oder in Anspruch zu erheben, es ist nur eine, die sozusagen die Lösung bringen kann, wäre in meinen Augen auch nicht sehr sinnhaftig. Gut, und was eben sehr schön ist, können wir sich wirklich alle daran beteiligen, und falls Sie jetzt irgendwelche Ideen haben und Sie sagen, hey, wie willst du das machen, und ich will einen Teil meiner Freizeit, oder im Endeffekt so wie wir wahrscheinlich viel zu viel Ihrer Freizeit in irgendwas reinstecken wollen, was sehr viel Spaß macht, und wir lernen ja alle selber sehr viel daraus, natürlich auch eine der großen Motivationen für mich persönlich, man kommt mit interessanten Leuten in Kontakt, vor allem Leuten, die einfach nicht nur im technischen Bereich unterwegs sind, sondern im pädagogischen, im künstlerischen Bereich, das ist wirklich sehr interessant. Und ja, ich muss sagen, es gibt einem selber sehr viel. Man kann sehr viel daraus ziehen irgendwie. Gut, und weitere Informationen gibt es auf unter olpcaustria.org bzw. olpc.at, ist vielleicht leichter zu merken. Und ja, danke für die Aufmerksamkeit.